Es ist Montag, der 29. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie hier immer noch an meiner Seite ist. Das hat mutmaßlich auch damit zu tun, dass sie viel Airbus und wenig Boeing fliegt. Niki Hassania, guten Morgen.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, wir müssen zunächst einmal ganz herzlich gratulieren. Der Weltbester, zumindest Deutschlands bester Manager und der Manager des großartigen Toni Bauer, Töne Stallmeier, wird heute, wir verschweigen das Alter, denn er ist mittlerweile
21.
Nordwärts von, es ist egal. Und Jerry Seinfeld, noch einer, der in der Comedy-Branche recht erfolgreich ist.
Hey, what's the deal with airplane what's food? The deal?
No soup for you. Einer der Kunden des gefürchteten Soup-Nazi, Jerry Seinfeld, wird heute 70 Jahre alt.
Happy birthday, Töne.
Ist das nicht für
ja, Jerry. Genau.
Ja, der uns ja, beide hören uns ja regelmäßig. wir können übrigens noch jemandem gratulieren, nämlich Jesko, unserem Nachbarn. Er hat beim Hamburg-Marathon teilgenommen.
Er ist irre. Ja, wovor ist wirklich, läufst du weg, Jesko?
Ja, David weg? Martin von Niklas und David ist auch den Hamburg-Marathon gelaufen. Und Jesko ist gelaufen in 3:44 und damit ist er gestern exakt 3 Stunden mehr gelaufen als ich. Ich war ja gestern auch natürlich eine Runde joggen morgens, habe mich dann
beklatschen lassen,
so wie ich das in München auch schon mal gemacht habe, beim München-Marathon, bin da so 200, 300 Meter mitgelaufen, weil ich rechts dann Richtung Elfi weiterlaufen wollte. Und ich muss sagen, das tut einfach wahnsinnig gut.
Aber du hast wenigstens ausgesehen, als seist du Teil dieser Leute.
Das ist richtig.
Im Gegensatz zu mir, als ich beim Berlin-Marathon mit diesem Kuchen in der Hand über die Straße wollte und das Gefühl hatte, so 4 Läufer sabotiert zu haben, dass sie gesagt haben, ach, ich gib's auf.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Boeing 767 verliert während des Fluges Notrutsche. Bei einer Boeing 767 der Delta Airlines kam es am vergangenen Freitag während eines Fluges von New York nach Los Angeles zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall. Als die Besatzung die Situation erkannte, erklärte sie sofort den Notfall und entschied sich, zum Startflughafen zurückzukehren. Das Flugzeug mit 183 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord wurde erfolgreich notgelandet. Verletzungen wurden nicht gemeldet. Das ist ja schon wirklich also bemerkenswert, was da so rund um die Firma Boeing abläuft. Ich habe schon die Tage schon gesagt, weil da hatte dann gerade eine Boeing mal wieder ein Rad verloren. So wie das Moulin Rouge ist das Rad abgefallen. Und ich habe schon gesagt, also wenn ich den Satz lese, hat die Kabine verloren, da weiß ich nicht mehr genau, geht es jetzt um den Trainer des FC Bayern oder einfach um Boeing? Weil das ist wirklich absurd.
Ist so ein Desaster. Vor allem, ganz ehrlich, man wünscht sich ja wirklich, es wäre wenigstens eine Airline, wo du sagst, die haben eine beschissene Wartung.
Genau.
Ja. Die Airline wird nächstes Jahr pleite einfach machen. Aber jetzt hast du einen der größten Flugzeugbauer der Welt. Es ist diese große Konkurrenz Boeing oder Airbus.
Wird kleiner als
und
Konkurrenz.
Ich erwische mich dabei, wie ich diesen Aufkleber von meinem Koffer mit meinen Fingernägeln abkratze, wo drauf steht, if it's not Boeing, I'm not going.
Stimmt, du bist ja immer Boeing-Fan gewesen.
Ich bin
gewesen.
Großer Boeing-Fan, weil Airbus, das waren immer die ein unbemanntes Cockpit irgendwann haben wollten. Ja. Also immer den Computer als letzte Instanz. Und so
letzte Instanz. Ist hier nicht so gern gehört, ne?
Und es bricht mir wirklich das Herz, weil ich liebe dieses Unternehmen, habe es sehr geliebt. Ich war überzeugt von diesem Flugzeug. Und je mehr solcher Stories gerade rauskommen, merke ich auch, dass ich beim Einsteigen, bei der Buchung schon vorher checke, ist es eine Boeing?
Ja, weil es ist ja auch irre. Du sitzt da, guckst aus dem Fenster und guckst runter. Und
aber denkst, ein Hoch auf die
was
Luft.
Ist das denn? Und dann siehst du plötzlich, sag mal, ist das ein Gummiboot oder was ist das für ein Teil? Verliert der Flieger halt einfach die Notrutsche. Also ist ja gut, besser als das Rad.
Und normalerweise sind wir Flugbegleiter verantwortlich für Rutschenabschüsse, heißt es immer, weil wir machen diese Türen zu und dann entarmt und dann öffnet man die Tür versehentlich, weil der Caterer nochmal anklopft und dann schießt man so eine Rutsche ab, aber dass sie einfach im Flug abfällt, das ist wirklich was Neues.
Erstaunlich, muss man sagen. Man spricht schon vom Cybertruck der Lüfte und wir gucken mal, wie das weitergeht.
Das hat mich traurig gemacht.
Endlich, jetzt endlich News aus der Heimat. Großrazzia sprengt Sexparty in Saunaclub. Das berichtet die Bild. Und zwar die Bild aus Castrop-Rauxel. Und in Castrop-Rauxel hat das Ganze stattgefunden. Es war am Wochenende um 21 Uhr fand die Sexparty im Saunaclub Penelope. Ein jähes Ende. Über 100 Einsatzkräfte von Polizei, Zoll und Ordnungsamt stürmen das pink beleuchtete Bordell in Castrop-Rauxel. Großrazzia im horizontalen Gewerbe. Ja, Herbert Reul, Herbie Reul, Opa Manzer war auch dabei. Also es war wirklich richtig großes Aufgebot.
Weil er gerade gegen Clan-Kriminalität so ankämpft, wollte er da...
Ja, sicher.
Direkt.
Ja, das, ja sicher, ne? Das ist Iron Herbie, der da durchgeht. Aber selbstverständlich. Man ist ja in Castrop-Rauxel einfach auch schon mal froh, wenn in Rauxel nicht einfach wieder 70 Leute mit Macheten und Samurai-Schwertern
laufen. Wo warst du eigentlich? Warst du nicht in
Ich war am Freitag und da kannst du auch Dagmar Kieselbach, meine betreuende Redakteurin und Susan Link fragen.
Liebe Grüße.
Ich war beim Kölner Treff. Und bin, also zu dem Zeitpunkt war ich noch im Studio in Bocklemünd. Aber da gibt es ja mittlerweile Leute, die behaupten, zwischen dem Studio in Bocklemünd und dem Club Penelope gibt es, also was die Fassade angeht, kaum noch wirklich größere Unterschiede. Deswegen.
Ich war enttäuscht, als ich diese Meldung gelesen habe, weil es las sich so spektakulär. Ja. Im Bordell Penelope.
Club Penelope.
Und du hast dir so richtig irgendwie was, ja, so nackte Menschen,
ja,
weglaufen sehen und
ich
so.
Ich war das Titty Twister von From Dust Till Dawn, habe ich da alles schon gesehen.
Ich habe auch so Szenen aus Dexter und so vor Augen gehabt. Und dann steht dann aber im Text: Außerdem soll in Penelope überprüft werden, ob dort illegale Spielautomaten aufgestellt worden sind. Es geht dabei um den Verdacht, dass die Glücksspielsteuer nicht ordentlich abgeführt wird.
Also, wie du das
und dann dachte ich mir einfach nur noch,
boring. Also man muss dazu eine Sache noch anfügen. Du weißt, wie stolz ich auf meine Heimatstadt bin. Es gibt eine Fahrschule, die heißt Lappenschmiede. Das finde ich fantastisch. Das ist Ruhrgebiet. Es gibt einen Bestatter, der heißt Hellfire mit Nachnamen.
Nicht wirklich.
Aber selbstverständlich.
Oh, ist das würdevoll.
Und dann hieß ja dieser Club Penelope damals, als der, es war ja ursprünglich ein Fitnessstudio von Heinz V. Und das ist dann zweimal, also ganz unglücklich abgebrannt, richtig viel Pech gehabt. Und dann hieß dieser Sauna-Club, den haben sie dann mit derselben CI wie McFit, haben sie umbenannt. Und dann hieß der Laden für ein paar Wochen McFick. Einfach gut ausleben. Also da muss man schon auch sagen, ich bin stolz auf meine Heimatstadt und die redet ihr mir nicht kaputt, das sage ich euch.
Die Schlagzeile des Tages.
Hamas sehr interessiert an Deal mit Israel, das berichtet NTV. Die Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel über eine Geiselfreilassung laufen seit Monaten. Nun gibt es vorsichtige Hoffnung. Die Islamisten kündigen ihre Antwort auf einen Vorschlag für Montag an. Offenbar zeigt sich die israelische Regierung erstmals bereit für Gespräche über ein Kriegsende. Ja, am heutigen Tag kommt es dann in Ägypten zu weiteren Beratungen, also die Hamas, die ja nichts anderes sind als einfach Terroristen, Dreckschweine, aber die sind dann als Delegation da empfangen und dann versucht man sich mit denen auseinanderzusetzen. Blinken reist nach Saudi-Arabien, versucht seinerseits von amerikanischer Seite seinen Beitrag zu leisten und wir alle hoffen, dass die Geiseln freikommen und viele andere hoffen auch völlig zu Recht darauf, dass es zu einem dauerhaften Waffenstillstand kommt. Das ist ja das, woran die Hamas sehr interessiert ist. Und es geht aber für die Hamas um eine freie Rückkehr der Vertriebenen sowie ein akzeptables Abkommen für den Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge und ein Ende des israelischen Militäreinsatzes. Der soll bitte garantiert werden. Das liegt jetzt auf dem Tisch.
Also ich fand wirklich, wo ich mir dachte, die Hamas weiß genau, was sie tut.
Ja.
Als sie aktuell diese Videos veröffentlicht haben, der Geiseln,
ja,
und unter anderem von Hirsch Goldberg Polin, bei dem man vor einem halben Jahr dieses Video auch hatte. Das war einer der Nova Festival Besucher,
ja,
23-jähriger, wirklich süßer junger Mann, der da gefeiert hat und die haben sich zusammen mit anderen versteckt in so einem Bunkerraum. Mhm. Und die Hamas hat mit denen, also wäre es nicht das Schlimmste, was es gibt auf der Welt, hätte es wirklich eine Art von Slapstick-Komik.
Also cartoonartig fast, ne?
Total, wie diese Terroristen immer wieder eine Granate in diesen Bunker reinwerfen und ein Mutiger diese Granate immer wieder auffängt und zurückwirft.
Ja.
Und er hat 7 abgefangen und beim 8. oder beim 7. ist es explodiert in seiner Hand und einige sind gestorben. Und gerade dieser Hirsch, Goldberg Polin, bei dem siehst du, dass sein halber Arm zerfetzt wurde dabei und sie ihn auf ihren Pickup-Truck werfen und nach Gaza entführen. Und bei diesem Anblick weiß ich noch, dass ich dachte, den gibt es nicht mehr. Der bei dieser Verletzung, und wir wussten ja auch, wie es um die medizinische Versorgung in Gaza aussieht, und ich hätte nie gedacht, dass er überlebt hat. Und das hat mir auch so einen Hoffnungsschub und noch einmal diese Forderung, bring them back home, das war wirklich jetzt aktuell nochmal so hoch wie nie, dass du wirklich auch denkst, bitte bringt diese Verhandlungen irgendwie in Gange, macht was, haltet euch noch davor zurück, in Rafah anzugreifen und kriegt das in Ägypten irgendwie hin, diese Leute zu befreien.
Komm, nächstes Thema.
Jir Sarai sieht unüberbrückbare Differenzen zu Koalitionspartnern. Die Zeit berichtet vom FDP-Bundesparteitag. Auf dem Bundesparteitag der FDP hat Generalsekretär Bijan Jir Sarai tiefe weltanschauliche Differenzen zu den Koalitionspartnern SPD und Grüne eingeräumt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen uns und daran wird sich niemals etwas ändern. Wir haben ein anderes Staatsverständnis als unsere Koalitionspartner, sagte er unter dem Applaus der Delegierten. Das ist, glaube ich, jetzt, also dafür hätte es jetzt diesen Bundesparteitag nicht gebraucht, um das festzustellen. Jir Sarai sagte ferner, das ist kein Parteitag einer Oppositionspartei, aber auch kein Parteitag einer Regierungspartei, die sagt weiter so. Und natürlich beruft er sich auf diesen 12-Punkte-Plan der FDP zur Wirtschaftswende, also unter anderem Kürzung des Bürgergeldes, aber auch Bürokratieabbau, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Das haben wir alle hinlänglich besprochen. Es ist am Ende ein Parteitag, der sich natürlich sehr stark an die eigene Klientel richtet. Die FDP versucht natürlich auch innerhalb dieser Ampel ihr Profil zu schärfen oder neuerlich an Kontur zu gewinnen. Auf der anderen Seite will man jetzt aber auch nicht aus der Koalition aussteigen. Das heißt, man macht sich auch nicht stark dafür, dass man jetzt doch wieder die Atomkraft will. Es ist am Ende eine Duftmarke, was den Europawahlkampf angeht, aber viel mehr auch nicht. Aber es gibt ein paar andere Dinge, die so auffällig waren, ne? Also optisch.
Du sprichst auf dieses Adlerküken.
Ja, sicher, ja.
Was soll das sein?
Angry Birds, ich habe erst gedacht, das ist Angry Birds oder so.
Vor allem sah es so lustig aus, weil teilweise, wenn du diese Bilder dann in den Zeitungen gesehen hast, sah es wie diese Instagram-Mädels aus, wenn Lindner da auf dem Podium stand, weil du hattest die Flügel von diesem Adlerküken im Hintergrund, aber es hatte eben nichts Majestätisches wie bei diesen Angel Wings, das die du richtig da an Venice Beach hast und die Fotos machst, sondern es sah einfach aus wie, bist du...
Ja, aber ist jetzt dann, also will die FDP, also die Liberalen wollen jetzt sagen, sie sind dann quasi so, sie machen sich zum Adlernest, beziehungsweise die FDP macht sich zum Horst. Oder was will man dann damit sagen?
Ja, und dann auch irgendwie so ein fehlfunktionierender Slide, weil aus dem Wort Wachstum sollte irgendwie so ein Wortspiel werden zu was tun, also aktiv was tun.
Also, okay.
Aber es blieb dann Wachstum. Wachstum, okay. Wachstum. Und du dachtest,
ich finde, damit ist der Zustand der Partei eigentlich relativ gut beschrieben, muss man sagen.
Aber ich,
also haben sie wirklich, in dem Fall haben sie nahezu buchstäblich Wachstumsschwierigkeiten.
Wachstumsschwierigkeiten. Ja. Ich verstehe, was sie ausdrücken wollen in diesem Teil. Also Wirtschaftswende, das ist ja so das Motto und aktiv sein und was ändern. Aber wenn wir etwas seit Gerhard Schröders Agenda 2010 gelernt haben, ist, wer reformiert, verliert. Und deshalb, ich glaube, niemand hat den Mut, keiner in dieser Koalition oder sonst wer, hat den Mut, wirklich irgendwas zu ändern. Und wir wissen alle, sei es Pflege, sei es Rente, alles müsste komplett verändert werden. Und es würde Wachstumsschwierigkeiten bei uns allen geben, Wachstumsschmerzen, weil so ätzend das unser Status quo auch sein mag, niemand mag Veränderungen, niemand mag sich wirklich großartig bewegen.
Vor allen Dingen, wenn sie, alle begrüßen.
Ist auch mit Umweltschutz, alle, bitte, wir wollen hier kein Ahrtal und sonst was. Sobald es heißt,
es darf Benzin nur nicht persönlich
teurer
werden.
Oder so, ich will nicht langsamer fahren, bitte,
Geht's wieder ums Tempolimit, Niki?
Bitte nicht.
Geht's wieder ums Tempolimit?
Keine Sektorenziele, bitte, ist doch egal, Hauptsache gespart.
Ja, wir beenden das an dieser Stelle.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Konto. Das Geschäftskonto, das zu dir passt. Es gibt Menschen, da könnte man sagen, die sind sowas wie Zeitreisende. Die haben eine Zeitmaschine erfunden. Oder sagen wir es mal anders, für die ist zumindest das Jahr gelaufen, obwohl es erst Ende Januar ist, denn sie haben ihre Finanzen nicht im Griff. Sie haben ihr Konto nicht im Blick, sie können es einfach nicht, sie sind unstrukturiert. Und das ist als Privatperson schon nicht ganz so einfach. Wie soll es denn dann laufen, wenn man Unternehmer, Unternehmerin ist, wenn man ein Geschäftskonto hat? Ja, und da kommt Konto ins Spiel, denn das kann man alles einfacher gestalten. Dafür hat Konto genau die richtigen Möglichkeiten für Unternehmer. Denn Konto ist ein All-in-One-Geschäftskonto. Konto und Finanzmanagement-Tool, um die täglichen Unternehmensfinanzen im Team zu verwalten. Es beinhaltet Tools für eine automatisierte Buchhaltung mit digitalen Belegen und Spesen sowie Rechnungsverwaltung. Und die Integration zu Datev, LexOffice, Safdesk ist aber inklusive. Also mir wird regelrecht warm ums Herz, wenn ich das erzähle, denn das ist für mich perfekt. Wer mich kennt, weiß, ein bisschen besser strukturiert könnte ich auch sein. Naja, wo war ich? Ja, Rechnungs- und Belegmanagement, Lieferantenzahlung und effiziente Ausgabenverwaltung, alles erledigt in einer App. Mein Gott, effiziente Ausgabenverwaltung. Ich wäre wirklich, also mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, verschiedene Mastercard-Karten ganz auf die Bedürfnisse der Teammitglieder angepasst zu nutzen. Konto eignet sich perfekt für kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse digitalisieren und vereinfachen wollen. Der Kundenservice ist 7 Tage die Woche für dich da. Und wenn du mehr über Konto und die Vorteile erfahren möchtest, dann schau am besten unter Konto, also Q-O-N-T-O.com nach. Und natürlich, klar, gibt es alle Infos, auch wie immer, in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Verlierer des Tages
ist die AfD. AfD stellt Kra kalt. Dokumente legen Kreml-Pläne für Einflussnahme offen. Genau, die Frankfurter Rundschau berichtet darüber. Es ist so, die Parteispitze der in Teilen rechtsextremen AfD hat ihren Spitzenkandidaten Maximilian Kra wegen der Spionageaffäre um seinen Mitarbeiter Gian Go vorerst aus dem Wahlkampf für die Europawahl zurückgezogen. Wie die dpa meldet, sein
Hast
bis zum
Django
ersten...
Hast du Django gesagt?
Django habe ich gesagt. Django.
Unchained.
Gian Go. Gian Go. Sein bis zum 1. Mai, aber ist natürlich auch ein toller Titel, ne? Gian Go Unchained. Sein bis zum 1. Mai keine Wahlkampfauftritte mehr geplant. Der Fachdienst Table Media, liebe Grüße, berichtete unter Berufung auf eine interne Sitzung der Bundestagsfraktion, die AfD hätte strategisch entschieden, Kra aus dem Rampenlicht zu nehmen, um die Aufmerksamkeit von der Spionageaffäre zu nehmen. Das ist natürlich fantastisch, weil einerseits ist Kra natürlich eine absolute Premium-Krawallschachtel, die also auch in dieser Partei den extremen Teil ansprechen soll, ne? Sei rechts, sprich Frauen an, sei männlich.
Frauen sind dümmlicher.
Frauen sind dümmlicher. Also das ist jemand, den sie in dieser Partei, in diesem gierigen Haufen, laut Gauland, schon eigentlich brauchen und gut finden, auch wenn Kupala natürlich die Rolle bekleidet, dass er sagt, ja, was der da macht, das ist ja auch seine Sache.
Ich glaube, der findet den auch richtig beschissen.
Das kann sogar sein, aber er findet
und
ihn natürlich...
Und was sagt das über jemanden aus, wenn Kupala dich beschissen
findet? Ja, das ist allerdings wirklich schwierig. Ja gut, ich meine andererseits, Weidel findet Kupala beschissen, die finden sich alle gegenseitig auch wahnsinnig beschissen.
Darauf habe ich auch immer gesetzt, dass sie sich gegenseitig ruinieren. Aber
das tun sie ja auch immer.
Die machen jetzt schon, irgendwie halten sie dann doch zusammen.
Das stimmt, sie sind insgesamt geschlossener, aber in dieser Partei war es eigentlich immer so, dass der oder die Nächstradikale die vermeintlich zivilisierte Spitze ersetzt hat. Das war mit Petri und Lucke so, das war mit Meuthen und Petri so, das ist dann mit Kupala und Meuthen so und es wird auch mit Höcke und mit Kupala bzw. Weidel so kommen. Und Kra wäre natürlich auch so ein Kandidat gewesen und jetzt machen sie halt Wahlkampf, nur den Spitzenkandidaten verstecken sie. Das
Aber ich wusste
toll.
Nicht, dass die Frist schon abgelaufen ist, eine neue Person hat. Deshalb, genau. Also dass man einfach sagt, wir verstecken sie, weil wir können sie nicht ersetzen.
Ja, das ist richtig.
Und deshalb müssen sie jetzt durchziehen. Aber
ganz kurzer Einschub. Das Blöde ist ja auch, der Zweitplatzierte auf der Liste, Das ist Peter Bistron und der steht wiederum unter Korruptionsverdacht, weil es ja Videomaterial gibt, das belegen soll, dass er Kohle, also Geldpakete aus Russland erhalten hat. Das ist natürlich jetzt auch kein guter Look. Es gibt ja auch die Meldung, dass es dieses Russen-Manifest gibt, dass also Russland, ein Putin-naher Kreml-Beamter, der strebt es ja an in diesem Manifest, dass Deutschland regiert wird von der Partei der Feinde Deutschlands und die müsste durch die Partei der Freunde Deutschlands abgelöst werden. Wer das ist, das kann man sich dann vorstellen. Also es geht um eine ganz große Einflussnahme Russlands auf diverse europäische Länder, zuvor das Deutschland, und diese Verbandelungen sind also offenkundig.
Und du weißt, dass das für mich so schmierige, gerade die hier Deutschland über alles, my ass, ja, also verkaufen ihr eigenes Land für 10.000, das heißt ich relativ geringe Summen.
20.000 oder so, glaube ich. Wo ich immer denke, das ist Wahnsinn, wie korrupt manche sind für wirklich vergleichsweise
wenig Geld.
Vor allem,
wofür ihr steht, also, aber unabhängig davon, wovon ich eigentlich viel mehr entsetzt bin, ist, zum Beispiel jetzt bei Kra, dann macht er eine China-Reise, kommt zurück und schreibt an seine Leute einen Fax und sagt, hey, Huawei, müssen wir unterstützen und gutheißen.
Ja, so offensichtlich.
Es ist so offensichtlich, dass ich wirklich beleidigt bin. Und diese ganzen AfD-Leute, die jetzt auch interviewt werden als Whistleblower, die dann gesagt haben, wir haben vor dem gewarnt, wo ich mir denke, ihr alle solltet es gesehen haben. Das war so out in the open.
Ja, total.
Der Typ reist nach China, kommt zurück und wirkt wie fremdgesteuert von den Chinesen.
Absolut.
Und wirbt für ihre Wirtschaft. Und das finde ich dann so, wo ich dann auch echt beleidigt bin, wie sloppy und plump alles abgelaufen bin,
wirklich,
weil ich mir von so einem Verräter oder Drecksack wenigstens wünsche, sei genial.
Jetzt reden
sei so ein bisschen wie dieser Wirecard, Masalek.
Ja,
weißt du, wo du denkst,
so bitte.
So nach Jahren sickert immer noch was Neues so rein, was es für ein Typ war, wo ich mir denke, faszinierend. Und dann hast du so einen Kram, wo du denkst,
Söder ist.
Ja, so einen leckeren McRib.
McRib is back.
Ja, aber da muss ich wirklich sagen, also dieses Bild hat er ja dann auch getwittert, wo ich wirklich, also erstmal auf den ersten Blick nicht genau wusste, also wo hört Söder auf, wo fängt der McRib an? Das ist irgendwie, also jetzt muss man dazu sagen, Markus Söder ist der Mann, der in China, schauen Sie, bei den Chinesen, er hat die Hühnerfüße verweigert, aber er hat kein Problem damit, einfach mal lustvoll in so einem McRib zu beißen. Schauen Sie, ich esse auch gerne mal McRib, wenn es passt.
McRib.
Wenn es passt.
Meine Stimme hätte er, wenn er mein Lieblingsgericht da bestellt hätte.
Filet-O-Fisch.
Filet-O-Fisch.
Natürlich, selbstverständlich.
Dann
also,
hätte er meine Stimme.
Also
aber
McRib
so,
ist natürlich wirklich das absolut Mieseste, was man sich bei McDonald's bestellen kann. Ich muss allerdings auch zugeben, ich kann mich an herrliche Stunden.
Das ist dein Suffessen,
Ja, es war genau. Also wirklich, wie ich, wie der dritte Zombie von links in The Walking Dead am Dortmunder Westen Hellweg stand, unweit vom Saturn am McDonald's, irgendwann so um 14 Uhr morgens und mir das Ding da ins Gesicht gedrückt habe.
So Barbecue, so du kannst es auch nicht sauber essen. Das ist so wie Nutella, da hast du irgendwann im Laufe des Tages überall so Flecken an der Stirn oder an der Wange und denkst so,
total. Also du siehst wirklich aus, als wärst du in einem Chow Yun-Fat-Film.
Jackson Pollock.
Ja, genau, als hättest du so ein Pollock-Gemälde. Also das geht nicht. Da muss ich sagen, da hat Söder natürlich wieder mal kulinarisch ein Statement gesetzt. Und hast du eigentlich gesehen, ich meine, Jasmin wird das mit Feldenkirchen...
Das dritte Ei?
Das dritte. Also jetzt hat Söder noch weitere Eier verlost. Also es ist wirklich... Also,
die Gewinnerin wird sich auch verarscht fühlen.
Also es ist völlig klar, Jasmin Embarek ist ja heute Abend bei mir bei NTV zu Gast und sie wird Söder da schon als Bild vorgelegt bekommen. Ich bin mal auch gespannt, was Kevin Kühnert dazu sagt, der ist nämlich auch zu Gast. Der wird mutmaßlich wahrscheinlich nicht nur über Söder reden, sondern wahrscheinlich auch über die FDP reden müssen. Ich werde ihm zumindest nicht den Altkanzler vorlegen, glaube ich.
Unterm Radar.
Ex-Kanzler feiert nach dicke Schröder-Sause in Berlin. Der Gerd, er hat seinen 80. nachgefeiert. Komm, hören Sie mal, also kommen Sie. Wir sind ja hier nicht im Märchenland. Ne? Ist so toll, ihr habt eine kleine Feier gemacht. Und das ist sehr witzig, Denn man kann fest davon ausgehen, dass sie, also die Bild-Zeitung hat offenkundig am, wann war das denn eigentlich? Am, was war es? Samstagabend. Da hat die Bild-Zeitung hat also ihr komplettes Arsenal an Paparazzi und sonst Leuten dahingeschickt zum Borch. Hat er gesagt, jetzt knipst ihr mal genau die Leute, die da zum Schröder auf die Party
Kontaktschuld.
Gehen.
Kontaktschuld.
Ja, und da hat sie alle also so ein bisschen so wie damals Lindner mit dem weißrussischen Honorarkonsul.
Oh ja.
Und da haben sie einfach, also ich sag's erstmal vorweg, Gerhard Schröder hatte ja immer das Label, ich war immer der Genosse der Bosse. Und er hat ja auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass er die Nähe der Großkopferten auch durchaus genossen hat. Und die sind genossen hat. Und die sind auch wirklich alle gekommen. Also das ist im Grunde genommen wie so ein kleiner Weltwirtschaftsgipfel gewesen. Sind alle da gewesen. Aber natürlich die Ex-Leute, ja, so Heinrich von Pira von Siemens, Beraterlegende Roland Berger war da, der Ex-RWE-Chef Großmann. Dann,
also alles bodenständige Leute.
Ja, ganz bodenständige Leute. Also wirklich nah bei den Leuten. Also wirklich ganz nah an.
Klaus
mit der
Schwab.
Nase am Arsch. Klaus Schwab. Genau, selbstverständlich. Der Bela, mein Bela war da.
Oh, Bela
mein
Bela, Ander.
Mit dem ich über den Podcast gemacht habe, die Agenda. Und dann hat er mich unter den Bus geworfen. Aber ich habe ihm gesagt, weißt du was, komm Bela, warum ist sie länger? Weißt du, was mich überrascht hat? Ich sehe gerade, Oscar Lafontaine war nicht da. Der Oscar.
Weil die nähern sich auch gerade erst ja, wieder an zum Geburtstag.
Da
aber ich
Kubicki
rate,
war natürlich da, aber das hat er ja schon gesagt im Podcast mit Paul Ronsheimer.
Jedem empfehle ich diese Folge auch, generell ja. den Podcast, aber ja. diese Folge auch zu hören mit Paul Ronsheimer, weil ja. es ist wirklich unterhaltsam, da einen Kubicki zu Gast zu haben im Gespräch, der, ja, was willst du sagen, es ist nun mal sein Freund und Paul erwähnt immer wieder, ja, aber Freund eines Massenmörders.
Das ist so, richtig, so. Ja.
Und ja, ich erwischte mich auch dabei immer wieder so schamhaft dieses, ja, es ist schon echt schlimm alles, es ist schon wirklich schlimm und trotzdem, ich kann es nicht anders sagen, der Gerd.
Bist du nicht dieselbe, die letzte Woche gesagt hat bei Kupala?
Nein, ich sehe alles, ja. Also Moment, aber mit Kupala ist eine ganz andere Nummer. Ja,
das ist richtig.
Also auch jeder, der nach meinem I like him in dieser Mioska-Folge dachte, dass ich den jetzt wähle oder ich bitte euch. Ja, ich bin Ausländer.
Nein, du hast es ja
ich wäre die Erste, die er hier rausschmeißen würde. Das ist absurd. Ja? Ja, also mir zu unterstellen, dass ich verkenne, was dieser Typ war.
Nein, du hast es ja ganz richtig in der letzten Woche
es
gesagt.
Es war einfach sein Auftritt.
Die Performance
war charmant, genau. Funny, leichtfüßig und sorry Melanie Ammann, auch bei Ilna, wenn sie ihm da gegenüber sitzt, ja, mit wie sie sich von ihm triggern lässt und so. Da kommt mir der lachende Kupala doch viel sympathischer rüber.
Ja, der ist
und, immer. Und ich will dann Melanie Ammann in dem Moment schütteln und sagen, lass dich doch nicht drauf ein, sich von ihm triggern zu lassen. Dieser Vorwurf, dass Bill Gates irgendwie dem Spiegel Geld gespendet hat, dass sie dann wirklich den Satz sagt, ich diene meinem Arbeitgeber oder was sie gesagt hat. Und ich dachte, lass es. Ich will doch gar nicht. Egal, worauf ich aber hinaus wollte, Schröder.
Ja.
Noch einmal.
Jetzt kommen Sie mal, sagen Sie mal hier.
Er war der sympathische Kanzler, der den schrecklichen Kohl für mich ersetzt hat, der frischen Wind reingebracht hat.
Ja.
Und ja, die Agenda 10 musste ich ihm damals verzeihen.
Ja.
Und auch das wird hoffentlich ein Happy End irgendwann haben.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Soll auch bei anderen Krebsarten helfen. Forscher testen Hautkrebsimpfung. Nochmal die Bilddeubel, Leute, das war wirklich viel. Na egal. Die weltweit erste personalisierte mRNA-Impfung gegen Hautkrebs wird derzeit an britischen Patienten getestet. Ein Erfolg wäre revolutionär, da die Impfung auch anderen Krebsarten vorbeugen könnte. Erste Ergebnisse der von dem Pharmaunternehmen Moderna und MSD entwickelten Impfung ergaben, dass sie die Überlebenschancen drastisch verbesserte. Also die Daily Mail hat dann sich damit befasst und ja Gott, da ist jetzt muss ich hier nicht 20 Wissenschaftler zitieren, aber es ist so, dass diese hoffen, dass die Therapie auch zur Vorbeugung von Lungen-, Blasen- und Nierenkrebs eingesetzt werden könnte. Das Besondere, der Impfstoff wird individuell auf Patienten abgestimmt und soll den Körper anweisen, Krebszellen aufzuspüren und zu verhindern, dass die tödliche Krankheit erneut auftritt. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Meldung. Wir hatten ja immer schon im Zusammenhang mit der Corona-Impfung war das Thema mRNA-Technologie ja immer auch schon im Zusammenhang mit Krebsheilung oder mit Krebstherapie ist es ja aufgekommen und man ist offensichtlich jetzt ein bisschen weitergekommen, was das Thema angeht. Ist natürlich für viele auch im Ruhrgebiet eine tolle Meldung, die heute immer noch entweder mit einer Sektflöte vorne in der Lobby vom Sunpoint sitzen.
Australien, weißt du noch?
Ja.
Wie an jeder Ecke, wie in so einem
Eisdiele, Hautarzt.
Ja,
Eisdiele auf dem Strip. Ja.
Ich konnte es gar nicht fassen, aber weil die das da alles, ist wohl so eine Garantie, wenn du in Australien aufwächst, wirst du mindestens einmal an Hautkrebs erkranken.
Vermutlich, ja.
Und ich dir generell so Probleme mit Eincremen hat.
Nein, du hast keine Probleme mit Eincremen. Du hast also.
Ich meine immer wieder.
Halt einfach nicht.
Ich meine, ich könnte es immer wieder mit der Sonne aufnehmen.
Ja, ist richtig.
Aber wir haben beide festgestellt,
Sonne.
Eine Million, nicht die Null.
Nein, wenn du von deinen, ich wollte eher sagen Urlauben, aber das ist es ja nicht, wenn du von deinen Dienstreisen zurückkommst und du warst beispielsweise in Brasilien zum Beispiel oder sonst wo, ne?
Dann liegen ja überall Hautfetzen.
Dann knisterst du wie eine alte Brötchentüte. Und ich liebe dich trotzdem. Ne?
No
aber,
matter what.
No matter what. Aber ich gebe dir also maximal noch 2 Jahre. Und
das ist es an diesen Forschungen.
Ja,
ich freue mich sehr, dass sowas rauskommt. Aber diese Gewissheit, dass wir einfach die Versuchskaninchen sind und die Leute erst in 50 Jahren davon profitieren werden, während ich schon längst vom Hautkrebs dahingerafft wurde.
Das ist natürlich richtig.
Das ist bitter. Ich freue mich für die nächsten Generationen.
Absolut.
Aber für mich.
Gucken mal, wer da spricht.
Hoeneß beim FAZ-Kongress,
wenn auf mich gehört würde, bitte, dann gäbe es die AfD nicht.
Das ist zweifellos der FAZ zu entnehmen. Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern, spricht auf dem FAZ-Kongress über die Trainerwahl der Münchner, die Investorenfrage im deutschen Profifußball und die allgemeine Unzufriedenheit im Land. Also, um erstmal auf die Titelzeile Bezug zu nehmen, also Uli Hoeneß hat auf die allgemeine Unzufriedenheit geantwortet, hat gesagt, bitte, schauen Sie,
die 4-Tage-Woche bei Vollblutausgleich zu fordern, das verstehe ich überhaupt nicht. Die Überlegung sollte in die Richtung gehen, mehr zu arbeiten. Viele Leute auf der Welt wären froh, bei uns arbeiten zu dürfen.
Damit meint er mutmaßlich nicht den FC Bayern, denn da ist es ja so, dass immer weniger Leute Interesse haben.
Der Typ, der berufswegen sich Fußballspiele anschauen darf.
Das ist, genau.
Wenn auf mich gehört würde, bitte, dann gäbe es die AfD nicht.
Was er genau damit meint, ist übrigens diesem Artikel nicht zu entnehmen. Aber dieser Satz ist auch nicht der meistzitierte von diesem Wochenende.
Das ist so wie Trump. Ich würde den Russland-Ukraine-Krieg beenden innerhalb von 24 Stunden.
24 hours, Ukraine, Russia would solve the problem.
Bei Hoeneß ist es jetzt, also erstmal muss man dazu sagen, es war ja dieser FAZ-Kongress, den gab es letztes Jahr schon, dieses Jahr glaube ich zum 75. der FAZ und Uli Hoeneß war auf dem Podium, genauso wie Harald Schmidt. Kann man also sich im FAZ-Podcast noch anhören, habe mich voll drauf gefreut. Ich hätte nicht gedacht, dass der lustigste Beitrag an diesem Wochenende nicht von Harald Schmidt, sondern von Uli Hoeneß kommen würde. Der war wirklich in Plauderlaune.
On fire.
Er war richtig on fire und es hat dann, also er war einfach in Plauderlaune und das ist ja auch schön. Er hat ja 45 Minuten geredet, ich habe es mir angehört, ich habe mich fantastisch amüsiert.
Das muss ich als Video sehen.
Ja, ja. Und er hat dann Sätze gesagt, die sehr, sehr hohe Wellen geschlagen haben, bereits am Samstag und jetzt in den Folgetagen vermutlich auch noch, denn er hat sich unter anderem über Thomas Tuchel geäußert und insinuiert, dass der Tuchel, ich mag ihn sehr, der war auch bei mir am Tegernsee und so, aber er ist keiner, der die Spieler besser macht, sondern er sagte sinngemäß, also anstatt sie besser zu machen, er möchte neue kaufen und das mag er natürlich nicht, Herr Hoeneß, und Tuchel
hat mehr Geld von uns.
Tuchel war wirklich persönlich beleidigt, wurde natürlich darauf angesprochen auf dem Feld und sagte, also es ist meilenweit von der Wahrheit entfernt, der ist da so in seiner Trainerehre gekränkt. So, und was ich auch sehr witzig fand, war, dass er sagte, Uli Hoeneß, über Xabi Alonso. Das ist eigentlich mein Lieblingssatz.
Meine Frau hat gleich gesagt, wenn er Charakter hat, dann kommt er nicht. Und wenn er keinen Charakter hat und uns zusagt, dann ist er nicht der richtige Trainer für euch. Und sie hat, wie immer, hat sie recht behalten. Ja, so.
Und das ist natürlich interessant.
Weil er noch unter Vertrag stand?
Ja, weil er noch bei Leverkusen unter Vertrag steht. Und dann sagte Hoeneß, weil Alonso abgesagt hat, er hat ja Charakter.
Und dadurch hat er sich qualifiziert, später einmal Trainer des FC Bayern zu werden.
Wie aus so einer Absage, einer Klatsche etwas wieder Goldenes gemacht
Wahnsinn.
Hat. Wahnsinn. Er hat die Probe bestanden.
Ja, das ist so, als würde er sagen, also, weil Angelina Jolie, als ich sie getroffen habe beim Bananenflanker Cup in Rottach-Egern, weil sie mir da einen Korb gegeben hat, hat sie sich qualifiziert, dass ich später mit ihr meine leidenschaftliche Affäre anfangen würde.
Und das finde ich eine tolle Geisteshaltung.
Das ist so wie bei Indiana Jones. You chose wisely.
Ja, aber das ist wirklich toll. Alles Weitere werde ich dann natürlich heute mit Mike Nöcker und Lukas Vogel sagen, bei Fußball MML besprechen, denn das Ganze schlägt natürlich weitere hohe Wellen. Aber man muss wirklich dazu sagen, Hoeneß liefert einfach. Es ist einfach toll. Ich liebe den Mann und er ist für mich wirklich genau das Gegenteil von KI und ich möchte mehr. Mehr Hoeneß, muss man wirklich einfach sagen.
Das gibt's doch gar nicht.
Die schlechteste Weinernte seit 62 Jahren wird auf extremes Wetter und Klimawandel zurückgeführt. Euronews, ist das zu entnehmen? Die weltweite Weinproduktion erreichte 2023 einen historischen Tiefstand und der Klimawandel könnte daran schuld sein.
Nächster El Niño.
Wie ein neuer Bericht ergab. Ja, also das ist wirklich, also der, ich sehe jetzt Jakob Lund, wie er bereits bei sich im Garten so wie so eine Pulle im Garten steht und so Kanonenschüsse abgibt, um sich zu verabschieden. Also, ich meine, bislang, ja, klar, was weiß ich, Bangladesch überflutet, ja, sicher.
Damit kriegen sie die Leute.
Ja, das ist jetzt irgendwo, sagt man, da haben sie natürlich auch ein bisschen Pech gehabt. Dann irgendeine Inselgruppe schon abgesoffen, ja, ist auch doof. Ahrtal, klar, sicherlich. Dann hier irgendwo, wo war es gerade wieder in China, Wirbelstürme. Aber die Weinernte, um Gottes Willen, der Wein wird auch immer saurer und immer schlechter. Weinproduktion geht um 10% zurück. Italien, Ungarn, Frankreich, Katastrophe. Da kannst du dir vorstellen, beim Weltwirtschaftsgipfel und bei der COP28, jetzt kommen die Leute aber wirklich langsamer zusammen.
Jetzt kommen sie zusammen, wie zuletzt war ja auch die Meldung, dass Schokolade unglaublich teuer geworden ist.
Genau, ja.
Auch wegen der Klimakatastrophe und ja, das sind die Sachen, die dann helfen werden. Genauso wie auf diesen Tabakwarnungen. Weißt du noch, wenn da früher stand, kann zu Verstopfung der Arterien führen.
Ja, richtig.
Und da habe ich mir immer gedacht, wenn das Wort Arterien überdeckt wäre und es einfach nur heißt, kann zu Verstopfung führen.
Ja.
Dann wären wir alle sofort weg vom Tabak. Also so dieses Direkte, wo du so einen Leidensdruck da hast. Was? Mein Wein? Ja. Meine Schokolade? Nein.
Blattgold.
Ich muss das einfach nochmal zitieren, weil es einfach auch so ein schöner Text ist von Cornelius Polmer in der Süddeutschen Zeitung am Wochenende im Feuilleton. Und das Glück zeigt nur die kalte Schulter. Auch Cornelius Polmer hat über den Trinker Larry, den Tod des Trinkers Larry bei den Simpsons geschrieben. Zum Abschied ein Hoch auf ihn, das Leben und die Nebenfiguren der besten Serie der Welt. Und der Text fängt halt einfach wirklich so toll an. Ich zitiere die ersten Zeilen.
Wie sterben bist, hat Larry Dalrymple nicht mehr selbst erlebt. Er war zu besoffen.
Bei diesem ersten Satz handelt es sich zwar um Diebesgut, entwendet aus einem Nachruf von Franz Josef Wagner auf Jörg Fauser. Aber wenn ein großer Trinker so gut über einen anderen großen Trinker schreibt, dann darf man davon Gebrauch machen, wenn der Tod eines dritten großen Trinkers zu beklagen ist. Ein sehr schöner Text.
Wie immer von
Polmer. Ja, wie immer von Polmer, der auch schreibt, überall dort sitzen Menschen mit krummen Rücken und noch krummeren Biografien, in denen sich Enttäuschung, Einsamkeit und Entmutigung angesammelt haben, denen das Glück oft nur die kalte Schulter zeigte, also in den Kneipen, in den Raucherhöhlen. Und du hast dich ja schon gewundert, warum
ist so... Ist jemand der Dünsch?
Du miese kleine Ratte. Wer bist du? Einer, der dünn scheißt.
Oh, die Simpsons.
Wahnsinn.
Nein, ich wundere mich nur, weil diese Figur, ich habe sie auch gesehen, ich habe sie auch registriert, aber sie hatte wirklich null Bedeutung für mich.
Nein, er ist ja wie so ein, wie heißt es bei Spielen, so ein non-playable Character, ne? So ein NPC.
Stimmt, war das nicht so ein Jugendwort oder so?
Ja, genau.
Ja, er war so egal und deshalb verstehe ich nicht, diese Hommagen, die jetzt gerade verfasst werden, da wäre es ja wirklich noch einmal, als Apu weg war oder so, wegen schlechter Darstellung indischer Menschen oder so.
Nö, es war einfach, weil Hank Azaria, der amerikanische Synchronsprecher Apu einen, wobei es war ja nicht nur die Synchronstimme, es war ja alles. Genau,
es war
die
alles.
Klischeehafte Darstellung
eines Inders.
Viele,
die auch gesagt haben, dass sie darunter gelitten haben, wie Apu, also die 7-Eleven-Klischee, ihr Leben ruiniert hat in ihrer Jugend.
Vor ein paar Jahren hätte ich jetzt einfach die Stimme imitiert, weil ich sie damals immer sehr gut konnte. Das traue ich mich heute nicht mehr.
Ja, du hast dazu.
Ich habe zugehört.
Du hast zugehört, Mickey.
Ich habe zugehört und gelernt.
Und also solche Rollen finde ich viel, wie soll ich sagen, darüber
verstehe
ich es zu reden.
Ja klar, die sind natürlich viel reichhaltiger, Logo.
Genau, genau.
Aber das ist halt so typisch, also Johannes Schneider, Cornelius Polmer, die schreiben natürlich darüber, weil so ziemlich alle Feuilletonisten irgendwo zwischen 30 und 50 mit den Simpsons natürlich groß geworden und sozialisiert wurden und auch die ganzen popkulturellen
aber
und literarischen Referenzen.
Aber hat es dann eher damit zu tun, dass die Simpsons so in unserer Welt auch an Relevanz generell verloren haben? Also
ja, in unserer Welt ja nicht. In unserer Welt haben sie sie.
Nein,
ja,
aber es sind die alten Folgen meistens.
Ja, das stimmt
ist, ich kenne keinen, der mit den Simpsons aufgewachsen ist und es wirklich immer noch guckt und auf dem aktuellsten Stand ist. Es war irgendwann, alle sagen, irgendwann war ich da weg von. Und ich weiß nicht, ob wir einfach viel giftiger geworden sind, dass wir dann umgestiegen sind auf Sachen wie Family Guy oder so oder South Park. Bin ich kein Fan von, aber das waren natürlich dann die viel schärferen Sachen. Und Simpsons konntest du als, ich weiß noch, wie ich mit 6, 7 sowas geguckt habe und die Panini-Bilder davon gesammelt habe und dann aber als...
Panini-Bilder von den Simpsons?
Ja, gab es. Und ich habe es geliebt.
Hat Olli Wurm schon wieder entworfen, ich bin mir ganz sicher.
Und später dann eben, als man älter war, hat man die feineren Sachen verstanden in dem Humor. Und deshalb, das war ja das Geniale an den Simpsons. Und irgendwann waren sie weg und deshalb habe ich eher dieses Trauern um einige Charaktere hat er dann damit zu tun, die guten alten Zeiten sind vorbei.
Du bist ein gelehrter Homer. Nein, Pepi, gelernt. Das nennt man gelernt.
Nukula.
Stimmt.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von was?
Liebe pessimistische Jugend. Laut der neuen Studie Jugend in Deutschland 2024 sind eure drei größten Sorgen erstens die Inflation, in Klammern steigende Preise. Zweitens teure Mieten. Drittens Rentenunsicherheit. Oh, ihr armen Ängstlichen. Ich will euch mal sagen, was meine größten Sorgen waren, als ich jung war, also 16 bis 20 wie ihr. Meine größten Sorgen waren, welches Mädchen mit mir tanzen geht und wie ich ihre BH öffne. An eine noch größere Sorge erinnere ich mich. Traue ich mich, von einem 10-Meter-Brett zu springen? Und dann war der Führerschein. Falle ich durch? Kleinere Sorgen waren, ob sich meine Eltern endlich einen Fernseher leisten können. Da kam die Sorge, ob mein Friseur die Elvis-Frisur hinkriegt. Und dann war die Jeans. Wie heiß darf man sie waschen, damit sie eng anliegt? Ja, meine Jugendsorgen hören sich heute läppisch an, aber ich finde sie fröhlich. Mein Rat für die traurigen Kinder von heute ist, lacht wie der Bär, geht tanzen, geht schmusen. Die Zukunft ist ein Motor, der erst morgen beginnt. Erlebt eure herrliche Jugend. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Na bitte, da, geht doch.
Heißt es nicht immer so, die Erinnerung malt mit einem goldenen Pinsel?
Das ist richtig.
Und wenn ich bedenke, dass unser Wagner ein Kriegskind, also aus der Zeit ist und dass er wirklich, wenn man seine Biografie da bei Ronsheim auch im Gespräch gehört hat, weiß, dass er wirklich eine harte Kindheit hatte.
Ja, absolut.
Denke ich mir wirklich, dass er vieles auch verklärt und wir vielleicht aber auch. So, also dass vielleicht, so wie die Kids heute reden, also im Alter von 14 bis 30, und ihre Ängste äußern.
Bis 30.
Ja, aber dass die, wenn du sie nochmal in 10, 20 Jahren fragst, dass sie vielleicht auch rückblickend sagen, ich hatte eine geile Jugend. Ja. Wer weiß, vielleicht ist es wirklich nur diese Sturm- und Drangphase, die einen auch so ein bisschen negativer auf vieles blicken lässt und ohne irgendwas runterzuspielen, weil die Welt wird untergehen, machen wir uns
absolut, das ist natürlich so. An letzter Stelle grüßen wir noch einen anderen älteren Herrn, nämlich Carlo von Tiedemann, den großen Carlo von Tiedemann, die NDR-Legende, Carlo von Tiedemann. Und dem geht's gerade nicht so gut, der ist in einer Pflegeeinrichtung, hat sich im Krankenhaus nach seiner OP dann noch irgendwie 3 Wirbel oder Rippen geprellt oder so. Also gute Besserung.
Gute Besserung.
Großartiger Typ, hatte übrigens einen sehr witzigen Podcast mit Steffi Banowski, Grauzone, fast so ein bisschen der bessere Gottschalk-Podcast, möchte ich sagen. Ja. Sehr witzig, kann man sich immer noch anhören. Also gute Besserung, Carlo von Tiedemann. geiler Typ. Und
bleib gesund.
Bleib gesund und nie vergessen, ne? Music is a healing force of the universe. Ne? Bis dann.
Tschüss.
Ciao, tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
Schöne Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen, und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.